Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute wieder mit dem wunderbaren Fabian Febu-Rauch, NZZ-Fußballjournalist, Kicker-Korrespondent für die Schweiz und so weiter und so fort. Febu, bist zurück aus Florida, wie geht's dir?
Hoi Tobi, guten Morgen, mir geht's gut. Ich bin froh, haben wir keine Kameras oder noch keine Kameras, wenn wir den Podcast aufnehmen, wo ich denke, meine Augen sind relativ klein. Wie sieht's bei dir aus?
Du sprichst jetzt auf den Super Bowl an. Es ist Montagmorgen, 9:30 und in der Nacht auf heute war der Super Bowl gewesen. Und ich muss eingestehen, fast schon mit Ankündigung, weil mich einfach die Affiche irgendwie nicht so gepackt hat, bin ich 2 Minuten nach dem Kickoff eingeschlafen. Das heisst, das ganze Flugzeugli-Show und all den Scheiß habe ich noch geschaut und dann bin ich gerade eingeschlafen. Und bei dir, du hast bis am Ende können durchhalten. Durchheben,
ja gut, Entschuldigung. Jetzt haltest du dich natürlich ein bisschen aus, bist nicht unbedingt der Experte in der NFL, du sagst, die Affiche hat dich nicht gepackt. Also, das Riesen-Endspiel, ich muss dazu aber auch sagen, ein Super Bowl gehört für mich dazu seit Schulzeiten. Ich weiss noch, als wir im Gimmer waren, sind wir immer abwechslungsweise beim Kollegen daheim oder bei mir daheim gewesen und haben halt die ganze Nacht, der Superbowl geht ja immer etwa so bis um 4, 5 Uhr morgen Schweizer Zeit. Von dem her, das ziehe ich eigentlich durch, wenn es irgendwie geht. Das Mal ist mir natürlich noch entgegengekommen, dass ich Jetlag in die richtige Richtung kann sprechen. Ich bin gar nicht müde um Mitternacht. Und ja, tatsächlich bin ich etwa um 5 Uhr ins Bett. Aber die Kinder haben natürlich nicht in die Schule müssen. Und von dem her hatte ich relativ eine kurze Nacht gehabt, das stimmt. Super Match gewesen übrigens.
Schön. Ein wichtiges Spiel ist am Wochenende auch in Tunesien. Ist Tunesien richtig?
Glaube nicht, nein. Aber es zeigt ja schon, wie wichtig die Ernst, dass wir es nehmen. Nein, ist doch irgendwo, ich weiss es gar nicht, aber erzähl mal weiter. Nein, ist glaube ich schon in Marokko aber gewesen, aber ist echt in Saudi-Arabien gewesen. In Marokko.
Marokko. Also, das wichtigste Finale ist auch in Marokko gewesen, nämlich das Club-WM-Final. Real Madrid hat dort gewonnen. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so fest oder so wenig interessiert wie das Jahr hat mich die Club-WM noch nie. Es ist wirklich, ich habe eigentlich nichts mitbekommen. Irgendwann hat es mal geheißen, der Marcel Koller als Schweizer Trainer ist ja dabei und spielt im Halbfinale gegen Real Madrid. Aber also ich habe auch das Gefühl, in der Darstellung von den Fußballfans, der Wahrnehmung von denen, das ist ein richtiger Flop gewesen das Jahr, oder?
Ja, stimmt natürlich. Ist eine sehr europäische Sicht. Da ich oft in Südamerika bin, auch in Brasilien, dort hat die Club-WM viel höheren Stellenwert als in Europa. In Regu ist ja der Finale europäisch, also Champions League-Sieger gegen Copa, Libertadores-Sieger aus Südamerika, das mal nicht. Aber du hast recht, der Marcel Koller ist dabei gewesen. Und vor allem, was ich gesehen habe, ist, dass der Harald Gemperle Assistenztrainer von Marcel Koller ist. Das habe ich ehrlich gesagt bis letzte Woche nicht gewusst. Ich kenne ihn natürlich noch aus IB-Zeiten, lang ist es her. Die Club-WM ist wirklich für die Füchs. Und vor allem wär's Flamengo, ist ja der Copa Libertadores-Sieger gewesen, die sind im Halbfinale ausgeschieden gegen saudi-arabische Vertreter, so viel ich weiss. Sehr schade, und Real Flamengo wäre noch so eine coole Affiche gewesen. Aber ist ja so, Club-WM, das letzte Mal, wo ich das geschaut habe, ist gewesen, man kann sich's vorstellen, wo Inter Mailand die Champions League gewonnen, sprich, nicht 2010 oder 2011, Januar, weiss ich gar nicht mehr, haben sie 3-0 gewonnen gegen einen Club, der Mazembe heisst, also der afrikanische Vertreter. Seitdem habe ich, glaube tatsächlich keine Sekunde Club-WM geschaut.
Ja, also es ist ja schon immer langweilig gewesen, aber das Jahr, ich glaube auch mit der WM, es ist einfach too much. Es interessiert kein Mensch und darum finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass das Modell überarbeitet wird und glaube auch ausgebaut wird. Ich finde wirklich, also die Idee, dass man anstatt irgendeinen Confederations Cup oder weiss ich was, wo auch wieder niemand interessiert, so eine richtige kleine Club-WM haben mehrere Clubs aus Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Afrika, Asien, arabischer Raum und Europa, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Klar heissen wieder, die Europäer gewinnen eh, aber vielleicht gibt es ja dann auch ein australisches Märchen.
Ja, es gibt ja, glaube ich, die Pläne von FIFA, eine Club-WM zu machen mit 32 Teilnehmern, analoger WM, also richtige WM. Stell dir vor, die wäre in Katar, in Doha, fände ich wirklich noch schmuck Idee, so während 3-4 Wochen. Klar geht es um das Geld, es gibt viel Widerstand von Fans, von Verbänden, aber irgendwo fände ich das sicher besser. Es müssen ja nicht 32, es können ja auch 16 sein, aufgeschlüsselt nach der Stärke von der Kontinentalverbände, also ich sage jetzt 6 Europäer, 4 Südamerikaner und so weiter, fände ich eine coole Idee. Noch cooler finde ich die Super League. Ich weiss, du bist da nicht der allergrösste Fan, aber da gibt es ja News. Da ist ja irgendeine Vereinigung gegründet worden, Real, Barca und Juve, ausgerechnet die drei halten ja fest an dieser Super League. Sind da jetzt juristisch im Streit mit der UEFA, das wird die sicher auf Trab halten in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ich fände das nach wie vor eine gute Idee. Und bezüglich der Club-WM, weißt du, du sagst australisches Märchen, also ja, ich glaube, die Vertreter von Ozeanien, von Afrika, von Asien, die sind ja halt gleich chancenlos. Aber immerhin wären dann 4-5 grosse Europäer dabei, was das Ganze schon ein bisschen attraktiver würde machen.
Wolltest du das neue Super League-Konzept schnell in zwei Sätzen erklären? Ich habe nur gesehen, irgendeine Agentur, die für das verantwortlich ist, hat bis zu 50 Teams angefragt. Mehr habe ich mich aber noch nicht damit auseinandersetzen.
Ja, sie versuchen es jetzt natürlich so zu verkaufen, dass es keine geschlossene Liga ist. Ich glaube, das ursprüngliche Konzept wäre ja gewesen, dass 12 grosse Clubs aus Europa fix dabei sind. 6 aus der Premier League, Real, Barca, Paris, Bayern, Inter, Milan, Juve, ungefähr so. Vielleicht noch Atletico Madrid, weiss ich jetzt gar nicht mehr, aber da sind auch die meisten zurückgekrebst, ja, nach dem Widerstand von den Fans und von ganz vielen anderen Vertretern und Organisationen. Die drei Clubs, die ich gesagt habe, sind nach wie vor sehr bestrebt, das durchzuziehen. Es sind ja die, die sehr grosse finanzielle Probleme haben, vor allem Juve und Barcelona. Mittlerweile wollen sie es tatsächlich ein bisschen auftun, ein bisschen durchlässiger machen, mit 60 bis 80 Clubs in 4 Ligen. Ja, jetzt auch nicht das ganze Konzept gelesen. Ist natürlich so, dass sie Zuckerli verteilen, Zuckerli means Geld. Aber profitieren würden natürlich die grossen 12 bis 20 Clubs in Europa, ist ja klar. Aber wenn man gerade den NFL schaut oder die NBA, wie jetzt gerade in Amerika war, das sind geschlossene Ligen, Big Money. Ich habe Verständnis, weil schlussendlich ist Barcelona in Spanien riesig und die anderen 18 oder 17 Clubs, abgesehen von Barcelona, Real und Atletico, profitieren auch, dass sie gegen die Clubs spielen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so durchkommen, wie sie es wollen. Es muss es miteinander geben mit den nationalen Verbänden. Gegen die Premier League Clubs, auch aufgrund von Brexit und so, können dort nicht so einfach mitmachen. Also ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich bin ganz, ganz sicher, dass spätestens in 5 Jahren eine Art Superliga wird da sein, wie sie ja immer wird heissen.
Gut, wir werden dich daran aufhängen in 5 Jahren. Apropos aufhängen, ich muss mich noch schnell entschuldigen. Ich hatte einen Versprecher gehabt, fast schon Schalke 05-mäßigen Versprecher in der letzten Podcast-Episode. Ich habe gesagt, durch David Degen seine Venen läuft blau-weißes Blut anstatt rot-blaues Blut. Ich bin von sehr vielen FCB-Fans wie auch Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht worden. Ist auch immer wieder schön, wie viele Leute unseren Podcast hören, wenn man so Feedback bekommt. Sehr anständige Kritik übrigens, aber man merkt schon, bei Basel, da ist der FCB schon noch ein bisschen heiliger als die Clubs in Zürich.
Ja, also mir ist nicht aufgefallen, während wir miteinander geredet haben. Es zeigt halt einfach einmal mehr, was für einen grossen GC-Hooligan das du bist. Oder Chelsea, was ist echt Chelsea für eine Farbe? Damit hätten wir ja eine wunderbare Überleitung, oder?
Genau, eine schöne Überleitung wäre auch gewesen. Wir haben jetzt die Fußballromantiker schon genug getriggert mit Super League und Club-WM. Jetzt gehen wir auch noch auf sie los mit dem VAR. Weil, Febu, ich bin ja nicht unbedingt für die Abschaffung vom VAR, wie du das bist. Aber also das Wochenende hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich würde gerne mit dir, welche Szene hast du? Es gibt eine Szene Chelsea-West Ham, es gibt eine Szene Arsenal-Brentford, es gibt eine Szene Union Berlin-Leipzig, beziehungsweise umgekehrt, und es gibt eine Szene in St. Gallen, wie auch in Lugano. Über welche wollen wir zuerst reden?
Also weißt du, der VAR muss auf einen Scheiterhaufen von den Fußballideen, ich bin mittlerweile aus dem Stadion von Ärger, Wut, Enttäuschung, Hass hinweg. Ich bin beim Fatalismus angelangt, darum darfst du das entscheiden. Du hast mir völlig aufgebracht, ein WhatsApp geschickt am Wochenende. Was jetzt nicht rezitieren, aber nicht unbedingt etwas Schönes über den VAR. Darum darfst doch du entscheiden, welche Szene das dich am meisten genervt hat.
Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin ein bisschen fassungslos. Ich glaube nicht, dass der Videoschiedsrichter per se auf den Scheiterhaufen von der Fußballideen muss. Aber der VAR ist halt auch nur so gut wie die Leute, die den bedienen. Und ich zweifle wirklich langsam massiv an der Kompetenz von diesen Leuten, die da in dem Schiedsrichterwesen unterwegs sind. Also weisst du, ich merke es ja auch. im kleineren Vergleich, wie wenig, dass man zum Beispiel 20 Minuten verzeiht, wenn man mal einen Fehler in einem Artikel hat, also einen Rechtschreibfehler oder einen Vertipper. Und da geht es um so viel Geld, das sind Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und die machen so einen dilettantischen Scheiß wie an diesem Wochenende. Es ist wirklich mich richtig wahnsinnig gemacht. Angefangen, Chelsea West Ham, also ein Schuss von Chelsea auf richtig Goal von West Ham. Und der Verteidiger hichtet eigentlich und tut den Ball mit der Hand abwehren, dass der Ball nicht aufs Goal kommt. Also es hat mal Zeit gegeben, dann ist das Penalty und rote Karte gewesen, wegen Verhinderung von einer klaren Goalchance. Der Videoschiedsrichter hat nicht einmal, ich weiß nicht mehr, ob er es angeschaut hat, auf jeden Fall, es ist durchgewunken worden. Dann bei Arsenal-Brentford, beim Ausgleich von Brentford gegen Arsenal, wo unentschieden geendet hat, vergisst der VAR effektiv die Abseitslinie richtig zu ziehen und das Goal hat gar nicht erzählen. Also ich meine, es geht um so viel. Was sind das für Leute, die dort arbeiten?
Ja, weißt, bei mir fährt es schon viel grundsätzlicher an. Das habe ich schon genug manchmal erzählt. Das ist einfach ein riesengroßer Kack, der VAR. Und du sagst richtig, es sind Menschen, die entscheiden. Aber ich glaube, in diesen Fällen, die du beschrieben hast, oder ja, vielleicht auch zwei Szenen kürzlich, ich weiss schon gar nicht mehr, bei welchem Match, ist ein Goal nicht gegeben worden wegen Abseitsstellung und dann irgendwelche Linien, irgendeinen halben Millimeter vom Knie ist weiter vor gewesen als die Schulter. Hört auf, das ist einfach Bullshit. Und gestern bei IBE St. Gallen hat IBE Penalty bekommen, glaube ich, zum 3-1. Es war eine Szene, es hat Eckball gegeben, alle Spieler waren bereit zum Eckball. Niemand, nicht ein Mensch, nicht mal IBE-Spieler haben irgendetwas protestiert. Die IBE-Fans sind hinten dran, sie haben nichts gesagt. Dann geht der Schiedsrichter raus, der Ball geht tatsächlich im Görtler, einen Tang. Die meisten haben es sicher gesehen. Ja, dann gibt's Penalty. Es ist so, klar, es ist auch die Regelauslegung vom Hans. Über die könnten wir auch eine ganze VAR voll füllen. Entschuldigung, siehst du, ich bin schon so triggert, eine ganze andere Liga voll füllen. Die ist unlogisch, die Hans-Regeln. Aber die ist jetzt nun mal da. Aber ich glaube, das grösste Problem vom VAR aktuell ist doch das, dass er eigentlich nur klare Foul-Entscheidungen korrigieren darf. Jetzt die Szene für Chelsea, die du beschrieben hast, ist für mich überhaupt keine klare Foul-Entscheidung gewesen, dass es keine Penalty gibt. Bei IBE sowieso nicht, IBE St. Gallen. Aber eben, wer entscheidet, das ist dann keine Maschine mehr, kein Computer mehr, das sind dann Menschen wie du und ich. Ja, die Regelauslegung ist zum Teil auch anders, respektive die Wahrauslegung. Ich finde, es gibt Verbände, die es nicht so schlecht machen. Es gibt wiederum Verbände, die es sehr mühsam ist. Und meisten Nerven tut ja, wenn du einfach 3-4 Minuten musst warten und die schauen, dass sie 100.000 Wiederholungen auf Finger. In der Wiederholung, in Superzeitlupe, sieht jedes Foul gefährlicher aus und jedes Hands ist deutlicher. Und darum einfach weg damit. Lieber menschliche Fehler, die passieren, dir und mir passiert so. Ich habe mir vorhin versprochen, du hast wie weiss, blau statt rot. Blau, keine Ahnung. Es passieren einfach Fehler. Es ist so mühsam geworden. Und jedes Wochenende, quasi jeden Tag, gibt es wieder irgendwo Unruhe. Darum einfach weg damit.
Ich glaube, die Diskussion, sorry, Fabu, aber die lohnt sich nicht mehr. Ich glaube, wir können das nicht mehr jetzt einfach rückgängig machen und weg damit. Ich möchte aber Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema ähnlich triggert wie mich und das noch nicht gesehen haben, die vielleicht mal die Videos anschauen vom Chelsea-Spiel, von dieser Handsituation. Vielleicht auch, wenn man ganz viel Zeit hat, noch Freiburg-Stuttgart, hat es glaube ich auch eine VAR-Einschreitung gegeben bei meinen Hands. Und die von IBE St. Gallen und die drei vergleichen und vielleicht auch mal raten, was hat Penalty gegeben und was nicht. Und dann also auch Chelsea-Brille hin und her, das ist wirklich, ich finde es Frechheit. Muss dir aber widersprechen, bei dem IBE St. Gallen-Spiel, das ist Hands.
Ja, aber kein Mensch hat irgendetwas reklamiert.
Ja, aber also es geht nicht um Reklamieren. Stell dir vor, man würde Schiedsrichterentscheidungen noch mehr aufgrund von Reklamieren basieren, dann wären die ganzen 22 Männer wären noch mehr am Reklamieren, als das schon unsäglich die ganze Zeit passiert. Also das kann ja nicht ausschlaggebend sein. Der Ball geht ihm an die Hand und dann ist es Hand. Es ist blöd gelaufen, es ist ärgerlich für ihn, aber es ist Hands, finde ich. Und da kann man nicht einfach das Auge zudrücken, weil man halt schon 3-1 in der 3 ist, oder was ist ja immer gewesen? 4-1 schon. Auf jeden Fall, auch dass dann, oder ich finde den Spieler wirklich super. Ich finde, der Gürtler spielt super bei St. Gallen. Ich finde, das ist ein cooler Typ, alles drum und dran. Aber wenn du 5-1 auf die Schnur bekommst und dann so ein Theater machst, obwohl der Ball dir an die Hand ist, ich finde das schon, also, da habe ich es jetzt ein bisschen übertrieben gefunden. Ich finde, gerade im Vergleich, vielleicht darf ich nochmal schnell ausholen, Leipzig-Union. Es geht um den Titelkampf in der Bundesliga. Und es kommt ein höherer Ball von Leipzig. Ab dem Moment, wo der Ball richtig Strafraum von Union Berlin gespielt wird, ist der Timo Werner im Abseits. Der Ball geht aber gar nicht zum Timo Werner. Der geht zu einem Verteidiger von Union Berlin oder Mittelfeldspieler. Der hat das Gefühl, irgendwie sagt der Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, will irgend so ein Hackenkunststück machen, trifft den Ball überhaupt nicht. Der Ball landet beim Timo Werner. Nachher resultiert das Goal. Und der Schiedsrichter sagt, der absolute Fail, fast schon peinliche Abwehrsituation vom Union Berlin-Spieler, sei keine gewollte Aktion gewesen und darum zählt er nachher das Abseits gleich. Ich meine, das kannst du den Fußballfans nicht mehr erklären, dass der Gürtel einfach seine Hand irgendwie, das einfach Pech hat. Ja, das ist, ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm und nicht vergleichbar. Aber so die neue Schiessregel von, ob es so eine bewusste Abwehraktion ist oder nicht, also, da verlierst du Fußballfans, wirklich. Und ich glaube, wir müssen über so Sachen diskutieren, der war wird bleiben. Es ist leider so oder vielleicht auch gut so, je nachdem.
Logisch bleibt er. Weißt du, der war suggeriert vielleicht auch eine falsche Gerechtigkeit. Das heisst, er macht den Fußball gerechter, das mag ja vielleicht in Summe sogar sein, aber man regt sich halt einfach mehr darüber auf, wo man das Gefühl hat, er darf keine Fehler machen. Und dass ich eher dagegen bin, weisst du, das müssen wir tatsächlich nicht weiter diskutieren. Was ich übrigens noch eine schlaue Regel würde finden, das habe ich kürzlich irgendwo gelesen, ich meine, die Spieler, die immer den Schiedsrichter bestürmen, den vierten Schiedsrichter bestürmen, schau mal in anderen Sportarten, Handball oder Basketball, ich war gerade in einem NBA-Match letzte Woche, ja, die sind tabu, untouchable, Schiedsrichter, und ich fände es gar nicht so schlecht, das ist jetzt vielleicht erstaunlich aus meinem Mund. Ja, wenn es sofort gelbe Karten gibt bei irgendeinem Gemotz, dann hast du auch viel mehr Ruhe. Mir regt das mittlerweile auf, immer die Rudelbildungen vor dem Schiedsrichter, das Diskutieren. Das ist in anderen Sportarten nicht der Fall. Dort sollte man vielleicht mal ein bisschen überlegen, für auch die Rolle und die Position vom Schiedsrichter zu stärken. Ich weiss nicht, wie zu diesem Vorschlag würde stehen, aber manchmal ist das wirklich unglaublich, wie sich die Spieler aufführen auf dem Platz.
Ja, ich habe einfach das Gefühl, da müssen auch die Schiedsrichter bessere Entscheidungen treffen. Oder ich meine jetzt auch die Diskussion in der Bundesliga, man redet von einem von der vier höchsten, beliebtesten Fußballligen auf dem Planet. Oder einer von den fünf, je nachdem, wo sein Fußballherz gerade schlägt. Und die Trainer dürfen ja gar nichts mehr sagen, ohne dass sie gelbe Karten bekommen. Da bin ich voll bei Marco Rose. Und wieso, dass man bei den Spielern nach 5 gelben Karten ein Spiel verpasst und bei den Trainern nach 4 gelben Karten? Es wirkt, ich verstehe den Marco Rose, der Trainer von Leipzig hat einen richtigen Frust, weil er hat das Gefühl, er darf gar nichts mehr sagen, gar nichts mehr machen. Und er hat das Gefühl, die Schiris machen sich aktuell wirklich wichtiger, als sie sind. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich finde, sie sind wichtig, aber für das müssen sie besser performen.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ankerum haben sie Vorbildcharakter gespielt, Trainer vielleicht weniger, also für junge Buben oder Mädchen. Ja, wenn sie sich dann wirklich aufführen, wie Salz. Das geht ja schon nicht, oder? Die Captains haben ja häufig das Gefühl, sie das Bändchen im Arm haben, können sie sich noch ein bisschen mehr erlauben. Es ist eine spannende Diskussion. Ich bin ja grundsätzlich auch dafür, dass man Emotionen zulassen sollte, aber es muss einfach im Rahmen bleiben. Und ja, es passieren so viele Sachen immer wieder. Und vielleicht sind die Schiedsrichter wirklich ein bisschen, sie sind noch ein bisschen geschwächt worden durch eine Wahr, oder? Es ist für sie wirklich nicht ganz so einfach, weil im Prinzip ist ja jede Wahrentscheidung, wo sie überstimmt werden, ja, wie eine Demaskierung von innen, oder? Ist ein Fehler von innen passiert. Also, das ist auch nicht so angenehm, denke ich mir, auch für die Schiedsrichter nicht, oder? Und das ist ein weiterer Punkt, der für mich gegen wahr spricht, weil, ja, du gibst Schiedsrichter gescheit ein bisschen mehr Souveränität und Autonomie, als dass du noch weiter schwächst. Aber voilà, das ist eine ewige Diskussion.
Was hast du denn das Gefühl, sagen wir, wenn der VAR nur aktiv dürfte einschreiten, wenn irgendwo ein richtig übles Foul passiert, also irgendwie offene Sohle, Tätigkeit, was auch immer. Und sonst müsste der Trainer oder das Team reagieren. Also wie das in der NFL der Fall ist, wo dann der Trainer so eine rote Flagge aufs Feld rührt und dann wie der Schiedsrichter zwingt, das nochmal anzuschauen. Es gibt auch im Hockey, auch im Schweizer Hockey, die Coaches Challenge, wo der Schiedsrichter, wo der Trainer kann darauf beharren, dass das nochmal angeschaut wird. Wenn es richtig ist, dann wird es umgestimmt. Wenn der Trainer falsch liegt, dann muss jemand auf die Strafbank für 2 Minuten. Ich würde es eigentlich, so tust du die Verantwortung dann auch den Trainer übergeben. Dann könnt ihr auch gar nicht mehr so motzen die ganze Zeit, aus Schiedsrichtersicht. Und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, gerade jetzt so, wenn man von einem RB Leipzig redet, die hätten ja dann wahrscheinlich 4 Leute, die das Spiel schauen auf irgendwelchen Screens im Stadion und die würden ja wahrscheinlich schneller etwas sehen, als das aktuell der Wahr schafft. Oder besser. Die hätten ja dann wahrscheinlich so hochbezahlte Analysten oder ich weiß ich was. Ich fände, so wirst du die Verantwortung auch ein bisschen wegnehmen von den Schiedsrichtern.
Ja, aber es gibt nicht weniger Diskussionen, offene Sohle. Auch da kannst du sagen, dunkelgelb, rot. Ganz grundsätzlich ist mein Hauptargument gegen Wahr, und das ist immer noch der Fall bei dem, was du jetzt vorgeschlagen hast. Fußball ist ein einfaches Spiel, es sollte möglichst bis zur lächerlichen Liga, wo ich noch schaute, irgendein Firmenfußball in der Stadt Bern, nach den gleichen Regeln gespielt werden. Klar haben wir keine Assistenten, seid ihr, wir haben nur noch Schiedsrichter und müssen froh sein, dass jemand uns pfeifen kommt. Kollegen am Montagabend. Aber grundsätzlich ist Shooter ein einfaches Spiel. 11 gegen 11. Nicht zu kompliziert. Das hat einen populär gemacht, der Sport. Und das ist mein Hauptargument.
Gut.
Gut. Ich werde dich noch etwas fragen, hier als Premier League-Experte. Wir müssen ja nicht zu lang jetzt in der Premier League bleiben. Aber ich habe gesehen, dass Mittwochabend zur gleichen Zeit wie die Champions League Matches sind, ist Arsenal gegen Manchester City, ein Nachtragsspiel. Ich habe mal gemeint, UEFA hat die Zeiten blockiert, wo die Champions League-Spiele stattfinden. Ist also die Premier League mächtiger als die UEFA mittlerweile?
Ich weiss im Fall nicht genau, wie das gelaufen ist, aber es ist ja ein Nachholspiel und ich kann mir vorstellen, dass in England der Kalender einfach pumpenvoll ist und dass man dann vielleicht nicht wie bei Winterthur Servette einfach 6:30 abpfeift, sondern es geht um den ersten und den zweiten in der grössten und spektakulärsten Fußballliga der Welt. Ich glaube, da macht man dann halt einfach 8:30. Aber ich weiss auch nicht im Detail, wie das, ich habe schon lange das Spiel auf dem Radar und ich weiss schon lange, dass das gleichzeitig die Champions League ist. Aber wieso, dass das jetzt da erlaubt ist und sonst nicht, das kann ich dir nicht sagen. Es bringt mich aber in Konflikt, was ich am Mittwochabend schauen soll.
Gut, du willst ja 10 Screens haben, oder? Oder 7 Screens wahrscheinlich bei dir daheim.
Ja, also Benfica, Brügge, ich weiss nicht, wie kommt es zu so einem Champions League Achtelfinale, finde ich jetzt noch schwierig.
Ja, das nennen wir das Conference League 16. Finale. Ja, ist ein bisschen
fies für Benfica. UEFA Halbfinale und so. Aber es gibt ja auch grosse Benfica-Fanbase in der Schweiz, sind bitte nicht böse. Ich hoffe, ihr könnt verstehen. Ich hoffe auch Benfica gewinnt das Spiel gegen Brügge, weil eben so Gegner wie Brügge bei aller Fußballromantik. Irgendwann muss dann so etwas auch aufhören, wenn es in die K.O.-Phase der Champions League geht. Chelsea, BVB finde ich ein sehr, sehr spannendes Spiel, aber dort ist es so, dass Chelsea eigentlich wirklich in der Krise ist, aber die haben da gegen West Ham jetzt wieder gezeigt, Joao Felix, Mudrik, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Flüger, den du so geil findest, von PSV. Genau, der Enzo Fernandes, wenn die, glaube ich, im Flow kommen, dann wollte ich nicht unbedingt Gegenspieler sein von dem Team. Das ist wirklich, es ist ultra schnell, es ist technisch ultra hochstehend, aber eben, sie haben halt gegen West Ham nur irgendwie 15, 20 Minuten gehabt, starke Minuten, dann 2 Offside-Goal geschossen und so, günst halt nicht, aber es kann halt sein, dass dann in so einem K.O.-Wettbewerb Chelsea besser performt und BVB gleichzeitig auch sehr souverän aktuell.
Also ja, Dortmund, Chelsea wird auf jeden Fall schauen auf einem von den Screens, aber auf dem Hauptscreen ist schon Arsenal City am Mittwochabend natürlich das Thema, wo dort halt auch sehr viel entschieden werden in der Meisterschaft. Also noch keine Vorentscheidung, aber wenn Arsenal gewinnt, sie sind wirklich auf sehr gutem Weg, wobei die sind ja wirklich endlich auch ein bisschen im Schwächeln, das habe ich ja vor ein paar Wochen prophezeit und jetzt ist es ein bisschen eingetroffen. Ist wie klar gewesen, dass sie nicht durchziehen, aber die anderen sind halt auch nicht besonders souverän. Also City sind noch die einzigen, die ein bisschen mithalten können. Aber es ist auf jeden Fall ein super Match und ich freue mich extrem auf den Match. Aber für mich ist es nicht Spiel vor Woche. Spiel vor Woche ist für mich nach wie vor Paris gegen Bayern und das ist ja schon am 10. Abend.
Genau. Ich glaube, dort haben ja auch Bayern-Spieler davon geredet, dass das Spiel von der Woche ist, dass ganz Fußballwelt seit Wochen, seit der Auslosung auf das Spiel wartet. Und wie würdest du das jetzt so aktuell, übrigens ein schöner Übergang, super gemacht, wie würdest du aktuell so die Formkurve von diesen beiden Teams beurteilen? Bei Bayern ist es wirklich, ich finde, der Nagelsmann hat das nicht so schlecht analysiert nach dem Bochum-Spiel. es ist eigentlich zu wenig gut gewesen gegen Bochum, oder? Man hat souverän gewonnen, alles top, aber es ist sehr viel Unruhe rundherum. Jetzt ist auch der Sané wieder irgendwie aus dem Stadion geflüchtet und nicht happy und es, der ganze, das ganze neue Theater. Und bei PSG kriselt es auch. Mbappé verletzt, Messi vielleicht auch angeschlagen. Wie beurteilst du das?
Ja, genau so. Zuerst zu Bayern. Es ist wirklich faszinierend. Ich meine, sie gewinnen hoch, souverän, absolut diskussionslos. Müssen sie ja gegen Bochum daheim. Und gleich ist am Schluss eben Sané und Gnabry, das sind für mich Zirkusbuben. Sorry, die sind nicht ernsthaft. Das sind riesen Kicker, riesen Spieler, aber ihre Frisur, ihre Kleider, ihre Geschichte, ihr Zeug drumherum, trali, trala. Das kann sich der Neymar leisten. Das ist nochmal eine Kategorie höher. Finde ich auch schlecht, was der Neymar macht, aber Sané und Gnabry, come on. Ich soll mal konstant eine halbe Saison gute Leistungen liefern. Das ist wirklich ein Theater mit diesen zwei. Und jedes Mal, wenn sie ausgewechselt werden oder etwas nicht nach ihrem Köpfchen geht, dann täupeln sie irgendwie, eben wie ein kleiner Bub. Ja, ich finde das lächerlich und ich verstehe, dass sie kritisiert werden. Und sie haben unglaubliches Potenzial. Vielleicht am meisten von allen deutschen Offensivspielern. Aber es ist krass, oder? Nagelsmann war überhaupt nicht zufrieden gewesen mit der ersten Halbzeit. Er war nur kurz in die Kabine gewesen. Er war dann auf die Bank, irgendwie auf seinem iPad, Szenen anschauen, auch ein Statement gegen die Mannschaft. Aber irgendetwas stimmt dort nicht. Er hat auch wieder komisch argumentiert nach dem Match. Hoffentlich werde der Reiz von der Champions League vom Gegnerspieler kürzeln. Das kann doch nicht sein. Also, ja, für mich ist Bayern im Moment Favorit, wo sie sich stabilisiert haben nach schwierigen Wochen. Aber Paris ist natürlich in so einem Match immer gefährlich. Und wenn man ein bisschen mitverfolgt hat, natürlich sind sie in der Krise. Sie haben, glaube ich, nur 5 von 10 Matchen gewonnen. Sie sind überhaupt nicht stabil. Sie sind defensiv verwundbar. Sie sind offensiv nicht ganz so stark, wie man es denkt hat. Die 3 Artisten vor, oder wenn nur 2 spielen, die 2 machen null Defensivarbeit. Das ist alles schwierig. Da leidet nicht die Homogenität der Mannschaft. Aber was man jetzt gehört hat, ist der Mbappe vielleicht sogar auf der Bank dabei. Es hat geheißen, er sei relativ lang verletzt. Der Messi kommt zurück. Der Verratti, der immer für eine rote Karte gut ist zwar, aber extrem wichtig ist für das Umschaltspiel, sowohl defensiv als auch offensiv, kann wieder spielen. Und der Neymar ist ein Big Game Player. Also Paris ist ein Wundertüte, aber Bayern ist stabiler. Ungefähr so sehe ich das.
Und hast du das Gefühl, es könnte so ein typisches Hinspiel in der K.O.-Phase sein, wo wirklich kein Team möchte einen Fehler machen, anstatt Vollgas, Garacho und alles wird dann in München entschieden, in 2 Wochen?
Was hast du das Gefühl?
Ja, ich meine, die haben sich ja schon getroffen in den letzten Jahren. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Spiel in München, wo es dort geschneit hat, glaube ich, das war ja ein ultra wildes Spiel gewesen. Also überhaupt nicht so abwarten und abtasten und keinen Fehler machen. Darum, ich weiss es nicht. Wahrscheinlich kommt es ein bisschen auf den Spielverlauf drauf an. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass beide, durch das, dass beide nicht so in Topform sind, vielleicht zuerst mal Safety First machen. Ich weiss es nicht.
Ja. Das würde einem nicht überraschen. Aber ich finde, beide sind halt in der Verteidigung nicht ganz so stark, wie sie sollten sein. Auf das Renommee, das sie haben, oder für die Klasse. Kommt doch ein bisschen auf die Aufstellungen drauf an. Wenn jetzt Bayern wirklich mit 2 offensiven Aussenverteidigern würde spielen, was ich nicht glaube, dann sind sie halt schon anfällig. Paris ist sowieso anfällig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein relatives Spektakel gibt für ein Hinspiel. Achtung, fertig, los und viel Goal. Ich glaube, eher, dass es so wird rauskommen, weil halt eben beide Abwehrreihen immer wieder für Fehler gut sind, weil sie nicht unbedingt eingespielt sind. Beide haben viele Wechsel, zum Teil auf dem Transfermarkt, wie Bayern in Abwehr und auf dem Goalie-Posten, zum Teil aber auch verletzungsbedingt. Sie wirken nicht so stabil. Also, ich glaube, jetzt eher bei Real Liverpool, Wochen später, könnte es so ein 0-0-1-0 geben. Ich sage Paris, Bayern, ich tue noch gerne Fußballwetten machen, würde ich jetzt mindestens 4 Goal wetten. Problemlos eingehen.
Und wie siehst du es bei Milan gegen Spurs? Also das könnte ja ein langweiliges 0-0 geben oder ein völlig wildes 4-4, habe ich das Gefühl.
Phrasenschwein. Ich da sehe ich ehrlich gesagt eher ein 0-0. Die Italiener daheim, sie müssen ja nicht, ein 0-0 ist nicht so schlecht daheim. Klar gibt es die Auswärtsgoalregeln nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dort genau so rauskommt. Ich sehe dort kein 4-4, wo Milan ist nicht gut im Moment. Milan ist offensiv zu wenig gut für da auf Teufel komm raus zu spielen. Die werden wirklich defensiv spielen, abwarten, wie es die Italiener halt schon noch gut können. Und Tottenham überzeugt mich ehrlich gesagt nicht so. Der Conte, ja, kennt sich natürlich aus im San Siro, aber das tut wahrscheinlich nichts zur Sache. Er lässt sich aber nicht überraschen von Milan. Ja, sehe ich eher ein langweiliges Match voraus. Aber ich werde also das werde ich die Zusammenfassung schauen. Also in Paris, Bayern, freue mich wirklich extrem, dass sie es sind zwei coole Clubs und es ist etwas los und es ist für mich halt kein Achtelfinale, aber jetzt ist es halt so, wie es ist.
Du als Fabian Rauch, wo in deinem Privatleben seit Jahren eine erfolgreiche Beziehung und Familie führst. Was hast du für Ratschläge an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um am Valentinstag ohne Stress können Bayern PSG schauen?
Ist morgen Valentinstag?
Ja. So, viel so machst du das also.
Erfolgreiche Beziehung. Ja, gut, das hat uns noch nie viel gesagt. Also, Feste ja feiern, wie sie fallen, oder wie geht der Spruch? Also, ich sage, geboren Weihnachten, Valentinstag, whatever. Ist nicht so mein Ding oder unser Ding. Aber ja, schöne Blumen ins Büro schicken. Was soll ich dir da für Ratschläge geben? Ich wollte einfach den Match schauen. Und, also, meine Frau, ja, irgendwann ist mal kennengelernt, hat gesehen, dass der Fußball ein relativ grosser Teil von meinem Leben ist und hat das akzeptiert. Und ja, es ist gut so. Und Champions League, ja, auch berufsbedingt schlussendlich, podcastbedingt zum Beispiel, ja, schaue ich das halt. Aber ja, da kann dir da keine Tipps geben. Vielleicht bist du anderthalb Generationen später, ich weiss nicht, wie die Frauen heute in deinem Alter ticken, ob sie ja, das Schwierige ist in dem Fall wahrscheinlich, so einfach immer shooten zu schauen.
Also aus unterschiedlichsten Gründen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen.
Entschuldigung, wenn ich lache, aber mir stellst du indiskrete Fragen und selber blockst ab, so geht es, ich komme lachen.
Genau. Ja, also muss ja nicht immer davon ausgehen, dass wenn man eine Frage stellt, dass man dann auch die gleiche Frage muss beantworten. Darum, also jetzt mal versucht. Und der Ratschlag ist auch nicht wirklich dabei rausgekommen, also, aber schön, wenn man darüber geht. Schön fände ich es auch noch, wenn wir über Meisterkandidaten würden reden, abgesehen von Premier League, wo wir jetzt schon angeschaut haben. Es gibt nämlich schon zwei Teams, die ein bisschen für Überraschung sorgt in Europa. Kann Napoli Meister und kann Union Berlin Meister?
Ja und nein, oder?
Nächstes Thema.
Nein, aber Napoli, gut, am Abend spielt Inter noch, aber selbst wenn sie gewinnen, 13 Punkte. Ich habe ja immer das Gefühl, Napoli für sie für 10 noch. Ist ein bisschen wie bei Arsenal, aber sie sind sehr solid. Sie haben ja irgendwie einen guten Spielplan gefühlt. Und wir haben die immer gegen einen einfachen Gegner. Das ist natürlich Quatsch. Aber irgendwie, ja, es kommt nie ein Stolperstein. Die machen es gut. Und sie haben so einen grossen Vorsprung. Die hängen dran, sie alle, abgesehen von Inter. Und das sage ich jetzt nicht aus Fansicht, sondern es ist ein bisschen so, sie sind zu wenig solid. Inter hat jetzt ein gutes Programm bis Ende März. Könnte ich wirklich fast jeden Match gewinnen in den nächsten 7-8 Runden. Aber Napoli muss so viel verlieren. Ich glaube tatsächlich, die könnten es endlich wieder mal schaffen, was ja auch eine schöne Geschichte wäre. Und die Bundesliga, so die Union Berlin, ja, schon manchmal meine Meinung dazu gesagt. Und sie verblüffen mich aber tatsächlich unglaublich. Ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass die in Leipzig gewinnen. Und ja, es ist krass. Es ist wirklich krass. Ich habe den Match jetzt nicht geschaut. Du hast noch offenbar geschaut. Aber es ist ja, glaube ich, nicht mal unglaublich unverdient gewesen, oder?
Ja, bis vorher hast du nicht geschaut. Bei dieser Wahlentscheidung hast du den Fernseher aus dem Fenster gerührt. Sagt es. Aber es ist nicht unverdient. Es ist auch wirklich immer wieder beeindruckend zu sehen, dass Union Berlin offensichtlich anbringt, fast schon in Perfektion, dass es Mannschaftsgefüge und das Team, der Team Spirit auch kann massive Qualität schlagen im Fußball, wie das in Teamsportarten auch möglich ist. Und es ist einfach eine Willensleistung wieder gewesen vom Allerfeinsten. Es verblüfft mich wirklich. Ich habe so aus rein neutraler Fußballsicht gedacht, es wäre noch cool, wenn RB Leipzig würde gewinnen, weil die haben so einen guten Lauf unter Marco Rose, so gute Statistiken, die könnten Bayern wirklich noch gefährlich werden on the long run. Aber dann muss natürlich Union Berlin gewinnen und dass die so ein wichtiges Spiel auswärts ein Spiel drehen. Also Hut ab, was der Urs Fischer macht in dem Union Berlin. Das ist Wahnsinn.
Also, wenn die Meister würden werden, wäre das ja noch die grössere Sensation als Leicester City. Und das ist schon die ultra krasseste Sensation ever gewesen, oder? In der Premier League mit dieser Konkurrenz. Aber Union Berlin hat jetzt vor der Saison, ja, spricht nicht für mich, aber auf Rang 14 bis 16 Tipp. Du weißt, dass sie schon in den letzten Jahren gut gespielt haben, Europa Cup erreicht haben. Aber irgendwie, wenn ich das Kader anschaue, das ist unglaublich, was die leisten. Und wie du es richtig sagst, es ist ein ekliger Fußball, den sie auch spielen. Sie sind selbstbewusst, sie machen kaum Fehler, sie sind gut organisiert. Aber dass sie dann einen Rückstand drehen, oder? Nach dem 1-0, ich habe das irgendwie verfolgt auf dem iPhone in den USA noch. Ich dachte, ja, okay, da gibt es auch ein 3-4-0. Schlussendlich, dass sie das kehren und jetzt zum x-ten Mal einen Rückstand drehen. Ich glaube, zum vierten Mal schon allein im 2023 ein 0-1 dreht. Ja, das ist ein Phrasenschwein-Satz. Aber das zeigt schon auch ein bisschen den Charakter, den die Mannschaft hat. Und ja, und sie jetzt gleich schon weit über die Hälfte der Saison ist durch. Ich glaube einfach nach wie vor, sie werden nicht Champions League erreichen. Bayern, Leipzig, Dortmund sind klar besser. Das glaube ich nach wie vor auf viert. Ja, jetzt Frankfurt hat auch wieder verloren. Zwar ein bisschen unglücklich in Köln, auch wenn es jetzt 3-0 war, aber Frankfurt ist eigentlich auch besser. Aber die haben noch Champions League-Belastung. Also, wenn Union oder Freiburg in die Champions League kommen, das wäre ja wirklich wie ein Märchen, meiner Meinung nach.
Ja, vieles deutet aber schon auf Union hin. Was dort, die haben so ein bisschen die FCZ-Strategie von letztem Jahr, die einfach ewig lang nicht über so ein bisschen Meisterrennen oder internationale Wettbewerb gewinnen. Die reden ja von, wir haben jetzt geschafft, den Klassenerhalt sicherzustellen nach dem Sieg gegen Leipzig. Ist ein Punkt hinter Bayern auf Platz 2. Ja, jedem das seine, wenn er da damit umgehen will. BVB können die Meister. Ich finde, sie sind überraschend konstant für die Zeit vom Jahr und gewinnen wirklich auch so ein bisschen dreckige Spiele, wo sie in den letzten Jahren nicht gemacht haben.
Ja, absolut. Drei Schlüsselsätze zu Dortmund und gleich habe ich irgendwie das Gefühl, eben, BVB wird noch BVB-Dinge tun und so à la Leverkusen halt dann gleich wieder mal gegen, da geht's gegen ein Bochum, nur ein 1-1 spielen, Sachen, die Bayern seltener passieren. Ich glaube nicht. Für mich ist Dortmund eigentlich schlechter als Leipzig. Aber im Moment machen sie es nicht schlecht. Sie haben jetzt auch ein paar späte Goal geschossen, die zu Punkten geführt haben. Also, es läuft noch gar nicht so schlecht. Aber irgendwo, nein, Dortmund kann Bayern nicht gefährden. Ich glaube, schlussendlich wird niemand können Bayern gefährden. Jetzt hat Leipzig zu viel Rückstand und, aber gleich, es ist halbwegs spannend. Und ja, wer weiss, Union Berlin. Ich meine, Leicester hätten wir ja wahrscheinlich dann zumal, wenn wir einen Podcast hätten gemacht, bis eine Runde vor Schluss gesagt, die werden nicht Meister, oder? Bis sie es geschafft haben. Und vielleicht wird es bei Union Berlin auch so sein. Und das ist ja das Coole, gleichwohl noch am Fußball, dass so Sachen immer noch möglich sind. Und ja, absolut unerwartet, Union Berlin so weit oben.
Es wäre ein bisschen ein was wäre wenn, aber ich glaube, wenn Bayern jetzt mit einer mittelmäßigen Leistung gegen Paris Saint-Germain aus der Champions League würde fallen und die weiter keine Ruhe in den Club bringen, dann könnte das schon noch spannend werden in den Meisterrennen.
Wer könnte in der Schweiz so eine Rolle wie Union Berlin? Klar, letztes Jahr war es Zürich, aber es war gleich nicht spannend gewesen. Also es ist wirklich mega frustrierend, wie langweilig das wieder ist. Also, findest du nicht?
Ja, ich habe jetzt schon auch, oder ich rede da Woche für Woche positiv von dem St. Gallen und dann gehen sie aber auch früh in Führung und werden noch 5-1 weggetatscht. Ist natürlich schon ja, ein bisschen frustrierend, wie langweilig das ist. Das ist ein schöner Satz, ja.
Hast du geschaut, den Match im Fernsehen?
Ich habe dann irgendwann nach dem 3-4-1 habe ich noch übergeswitcht zu Köln, glaube ich. Ja,
ja, aber weißt du, sie könnten ja 2-0 führen. Sie haben zwei Latten, Kopfball nach Eckball. Sie haben zwei riesen Chancen, die sie nicht machen. Sie könnten auch 4-5 Goal schießen. Das klingt ein bisschen blöd, oder? Und sie verlieren, am Schluss können sie ja 7-1 verlieren. Aber bei St. Gallen, ich habe wirklich Freude. Ich habe Freude, wie sie es machen, vor allem, wie sie shooten. Aber ich habe mal Anfangssaison, oder vielleicht war es sogar im Frühling, es war Anfangssaison, nach einem Match im letzten Grund, habe ich geschrieben in der NZZ, ja, macht Spass zuzuschauen, aber sie scheitern sich selber, sie sind zu wenig stabil, zu wenig homogen. Was, glaube ich, Peter Zeider nicht so gefallen hat, dass das in der NZZ ist gestanden, hat es auf jeden Fall aufgegriffen. Aber ich bin nach wie vor dieser Meinung, oder? Er macht super, er ist ein cooler Trainer, wie er Ladler-Schulte, wie er mutig auch in Bern Ladler-Schulte auf Kunststrasse, was ich glaube, die letzten 737 Spiele nicht gewonnen haben. Aber schlussendlich ist 1-5, und ich komme wieder zur gleichen Erkenntnis. Sie sind zu wenig stabil, vielleicht ist es ein bisschen naiv, vielleicht sogar ist es ein bisschen dumm, wie sie manchmal Schulte ins offene Messer laufen, wo sie einfach defensiv nicht ganz so gut besetzt sind. Irgendwie die Balance, das habe ich geschrieben, die Balance fehlt. Man ist natürlich eine Trainerkritik, obwohl ich die zeitlich super finde. Aber die fehlt nach wie vor. Und solange sie das nicht ein bisschen besser herbekommen, vielleicht halt so lasten von ein bisschen weniger Spektakel, werden sie halt immer wieder so Matchen haben.
Ja.
Wer ist eigentlich zweit? Weißt du es?
Servet. Und das ist auch das ein super Übergang, weil bei Servet ist gerade ein bisschen Feuer unter dem Dach. Zum einen, gemäss meinen Informationen wird heute oder morgen Kevin Mbabu als Neuverpflichtung vorgestellt. Zum anderen hat der Philipp Senderos, bevor wir jetzt da gerade angefangen aufnehmen, seinen Sportchef-Posten auf Twitter bzw. via Social Media angekündigt, dass er nicht mehr Sportchef ist. Es ist mir zwar nicht klar, ab wann, aber er schmeißt auf jeden Fall sein Amt hin. Und es gibt auch Gerüchte, dass der Alain Geiger vielleicht im Laufe dieser Woche noch etwas Ähnliches macht. Was ist dort los? Hast du da Infos?
Nein, Jetzt auf die Schnelle nicht. Ich habe einen Kollegen, der sehr gut verdrahtet ist in Genf, und der erzählt seit Monaten. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, was er erzählt, aber dass eine bestimmte Person dort einsteigt, die sehr mächtig ist, und wenn die einsteigt auf einen von diesen zwei Posten, kann es sein, dass sie beides machen will. Ja, immer so ein bisschen gedacht, ja, es läuft ja gut zu Genf, aber jetzt, das macht mir jetzt auch ein bisschen baff. Aber ich bin ehrlich gesagt, muss ich zugeben, darf man zugeben, zu weit weg, für das jetzt zu beurteilen. Vor allem habe ich so erst jetzt gelesen, was du es gesagt hast. Es ist ja vor ein paar Minuten rausgekommen. Überrascht mich, wo sie eigentlich gut unterwegs waren. Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe den Philipp Senderos ein paar Mal erlebt, so in Talks, oder gesehen, wie er auftritt. Er hat es nicht so schlecht gemacht, und gleich habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ist deine richtige Position? Aber wie gesagt, es ist einfach nur so ein unbehagliches Gefühl gewesen, überhaupt nicht negativ gemeint. Wo es ja läuft in Genf. Der Alain Geiger finde ich einen guten Trainer. Jammert manchmal zu viel, aber das machen Fußballtrainer nun mal. Also, sorry, die sind zweit. Das ist ja, oh, das ist Union Berlin-mässig. Halt ein bisschen mehr Rückstand. Ich weiss nicht, was da los ist. Vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen. Und wegen meinem Babu möchte ich noch schnell etwas sagen, bevor du dort in die Details darfst gehen und eh wieder Replik darauf nehmen. Absoluter No-Go-Transfer für mich.
Wieso?
Du sollst jetzt zuerst reden.
Nein, ich habe am Samstag im Laufe des Tages die ersten Nachrichten bekommen, dass das ziemlich sicher zustande kommt. Und habe es dann ja gestern auch als fix vermeldet, relativ früh. Und ich finde das einfach nicht so ein schlechter Transfer. Also
für wer?
Für alle Involvierten. Also mit der Mbabu ist sicher absolut gut genug für Super League Fußball und sehr gut vielleicht sogar für Super League Fußball und kann sehr weiterbringen. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob du dort dabei gewesen bist, aber bei dem öffentlichen Training während der Nations League Phase ein bisschen außerhalb von Genf hat man auch gesehen, wie unglaublich beliebt der Kevin Mbabu in dieser Region ist, auch bei den Jungen. Das heisst, auch der kann er vielleicht für den Verein noch ein bisschen etwas an Attraktivität in der Region machen jetzt für die nächsten Spiele. Und ja, also der kommt jetzt einfach Spielpraxis über und wird dann im Sommer wahrscheinlich noch jemand anders wechseln. Und für Servette hast du einen guten Rechtsverteidiger, der wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel dafür zahlst, weil Fulham froh ist, dass ich nicht um Kevin Mbabu kümmere. Oder wie siehst du das? Du findest alles schlecht.
Ja, ich muss zugeben, jetzt hast du ein paar gute Sachen erzählt, die meine Theorie ein bisschen ins Wanken bringt. Aber natürlich ist er beliebt, natürlich ist er ein cooler Typ, natürlich ist er Genfer. Fühlt sich dort daheim. Aber ja, das Kevin Mbabu zu Servette, das ja, er ist im besten Fußballalter. Das ist ein Move, den er mit 34 machen kann. So in der Klischee, der irgendwie mit 36 zu Servette ist, ungefähr. Aber der andere Verteidiger. Aber das geht hinten und vorne nicht auf. Und der hat ein ganz schlechtes Management. Mir ist schon klar, dass er nicht auf der Tribüne hocken kann in der Premier League. Das bringt niemandem etwas. Aber dann muss er halt so Union Berlin oder Augsburg oder irgend so etwas. Und seine Karriere ist brutal stagniert. Oder er hat brutal stagniert. Und ich habe immer gesagt, als er noch bei eBay war, der kann eine Top-Karriere machen. Er war auf gutem Weg. Irgendetwas ist da vielleicht auch bei ihm selber passiert in den letzten anderthalb Jahren. Auch Stichwort Nationalmannschaft. Wir haben ein paar Sachen gehört. Aber irgendwie, was will jetzt der zu Servette? Klar, er kann jetzt in 4 Monaten, wenn das so passiert, wie du erzählst, dann ist das okay, wenn er dann im Sommer noch in eine grosse Liga geht. Aber sonst, jetzt schon zurückzukommen in diesem Alter, finde ich mega schade für ihn. Und für Servette ist es natürlich top, da hast du völlig recht. Wahrscheinlich voll haben wir übernimmt auch 85% vom Lohn in der Rückrunde, kann ich mir vorstellen. Für Servette ist es natürlich ein super Transfer, aber sie bräuchten ja eigentlich Änder in der Offensive. Typ Seferovic, sage ich jetzt mal, um einen Namen zu nennen, der im Gespräch war, der sie weiterbringen könnte. Wobei Hankerum wieder weiterbringen, sie sind zweit, oder? Es muss eigentlich, sie arbeiten vorzüglich, aber wenn du die Tabelle anschaust, es ist ja so krass. Mit 2 Siegen bist du vom 8. auf Rang 2 oben umgekehrt, mit 2 Niederlagen bist du fast im Abstiegskampf, selbst aus Servette. Also ja, das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, die Tabelle. Aber sie sind relativ stabil jetzt unter den Top 5 immer gewesen in dieser Saison. Aber ob jetzt ein Babu der Spieler ist, der sie dann wirklich extrem weiterbringt, wage ich jetzt gleich zu bezweifeln. Schon allein Kraft von seiner Position, wo er halt Aussenverteidiger ist.
Ich glaube, Servet geht nicht davon aus, dass jetzt der die als Leader in die Champions League führt oder so. Aber es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Ich glaube, so wie ich das weiss, oder so wie ich das jetzt in den Gesprächen aus den letzten 2 Tagen herausgefunden habe, ist das auch ein bisschen Teil von einem Masterplan. Transferfenster sind halt wirklich nur noch in der Türkei und in der Schweiz offen gewesen von attraktiven Ligen für den Kevin Mbabu. Er hat Angebot gehabt aus Istanbul, hat sich aber gezielt für Servet, für seinen Heimatverein, für seinen Jugendverein entschieden, weil er muss und will jetzt einfach um jeden Preis Spielpraxis sammeln. Weil sonst, wenn oder jetzt geht er, weiss auch nicht, auf Istanbul ist auch nicht klar, dass er dort spielt. Und dann ist die Karriere komplett im Seich ab dem Sommer, oder? Dann, so kann es dann halt ab und zu gehen. Ich hätte jetzt gedacht, bei Fulham könnte er noch funktionieren, hat er nicht. Vielleicht hat er auch nie eine richtige Chance bekommen. Ich habe dort zu wenig Fulham-Spiel gesehen. Aber ich glaube, der kommt schon wieder. Und ich glaube, das ist jetzt richtig, dass er in seiner Heimat, wo er sich wohlfühlt, in seinem familiären Umfeld, wieder ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Spielpraxis sammelt und dann haben wir ja vielleicht auch in der Schweizer Nazi wieder ein bisschen mehr Freude an ihm, als wir das hatten in den letzten Monaten.
Also ist schon so, wenn er 2,5 Jahre zu Galatasaray geht, dann bin ich der Erste, der sagt, ja, typischer Move, er säckelt dem Geld nachher. Weißt du, noch schnell im Detail, Kevin Mbabu, er ist für mich ein sehr guter Aussenspieler, rechts. Aber er ist ein guter Aussenspieler in einem Team, wo das Spiel dominiert, so wie Ibe dann zumal, wo gegen vorne shootet, wo er seine Flankenläufe machen kann. Dann ist er selbst in der Viererkette extrem stark. Am besten ist er für mich, wenn das Team mit einer Dreierkette spielt und er dann weiter vor rechts quasi im Mittelfeld spielt. Du weißt, was ich meine. Aber Servet ist nicht ein Team, das offensiv spielt. Servet ist nicht ein Team, das jeden Match dominiert. Da sind auch defensive Faktoren entscheidend, gerade bei den Verteidigern logischerweise. Und ob er dann dort reinpasst. Ich bin nicht überrascht, wenn er dann nicht aus Aussenverteidiger spielt, sondern vielleicht eins weiter vor. Wo ihm die aber dann gleich wieder gewisse Fähigkeiten fehlen am Flügel. Also ich sehe dort noch ein bisschen, das ist jetzt sehr nötig, das Problem vielleicht bei diesem Transfer. Aber auf der anderen Seite hat er die Klasse natürlich locker, um gegen Winterthur, Luzern, Sion und so weiter können zu bestehen und auch defensiv vielleicht ein Sicherheit zu arbeiten. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, aber dann muss er meiner Meinung nach im Sommer zwingend wieder zu einem grösseren Club wechseln. So sehe ich das.
Gut, also wir werden, wir haben jetzt einen Grund, um auch Servet für ein bisschen mehr auf dem Radar zu halten, weil ich finde die Kevin Mbabu-Diskussion noch spannend, wirklich aus Nazi-Sicht. Währenddem wir da reden, bestätigt Servet übrigens, dass Philipp Senderos ab heute nicht mehr Sportdirektor des Clubs ist. Steile These, kann das sein, dass vielleicht der Kevin Mbabu-Transfer etwas damit zu tun hat? Weil gemäss meinen Informationen ist er jetzt nicht an vorderster Front involviert gewesen in so Verhandlungen. Ist ja doch eben vielleicht ein grösserer Name, vielleicht auch ein teurerer Name, vielleicht hat es ja gleich etwas gekostet. Kann das sein, dass so etwas ein Einfluss ist? Ja komisch, ich glaube auch mal nicht so ein Zufall, dass am gleichen Tag, wo so etwas eingedeutet wird, dann auch der Sportdirektor geht.
Ohne es zu wissen, sage ich interessante Gedanken. Es ist sehr gut möglich, dass der Senderos jetzt seit der WM-Pause, seit dem 10. November quasi gestürmt hat, für Geld für einen guten Stürmer. Toll, wo immer gehört hat, nein, wir haben kein Geld, das investieren wir nicht. Und er aus irgendwelchen sentimentalen Gründen halt da wird über seinen Kopf hinweg entschieden, wir holen Aussenverteidiger, wo er Genfer ist, wo er Kevin Mbabu ist. Und er ein konsequenter Mensch ist, der Senderos, und sagt nicht mit mir, finde ich sehr plausibel. Es ist sehr gut möglich, dass das genau so gelaufen ist. Oh ja, wir werden sicher erfahren. Was hast du da gehört? Du bist ja da noch offenbar ein Team im Babu. Also ist das quasi, mit wem ist das denn verhandelt worden?
Ich glaube, das ist hauptsächlich, also ich meine, es sind ja verschiedene Parteien involviert. Also es ist ja nicht nur Kevin Mbabu Genf, sondern Genf mit Fulham in London. Mhm. Ich glaube schon, dass dort auch der aktuelle Präsident oder Vizepräsident hauptsächlich involviert gewesen sind in den Deal. Aber ich möchte noch gerne schnell, bevor ich das vergesse, nachhaken zu deiner Aussage wegen super informiert in Genf. Ist denn da so eine Felix Magath-Lösung ein Thema, dass da jemand kommt, der Trainer und Sportdirektor wird? Oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, was ich gehört habe, oder was eben mein Kollege erzählt, ist der Trainer, voilà, der aber sehr mächtig ist und nicht ganz einfach zu handeln ist, bei den Startlöchern Stöngi und
Vladimir Petkovic.
Nein, ist nicht der Vlado. Aber, und der würde sicher auch mitreden in der Kaderplanung. Aber eben, das ist vielleicht auch nur ein dummes Geschwätz, aber mir würde es überraschen, wenn sie mit dem Alain Geiger würden nicht weitermachen oder wenn der Alain Geiger würde hinschmeissen. Aber eben, offenbar ist da einiges im Brodel im Umfeld. Servet ist auch trotz bescheidener Zuschauerzahlen schlussendlich ein grosser Club. Geht in Romandie mit vielen Einflüssen und da passiert auch einiges hinterdurch. Und es ist ja eigentlich noch cool. in Anführungszeichen cool, dass er da mal ein Schlagzeilen schreibt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen durch spezielle Umstände ist, aber auch in Deutschschweiz mal für Schlagzeilen sorgt. Also sogar ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt grösser berichten über Servet, was man ja schon in Deutschschweiz eher weniger tut, selbst wenn sie zweit sind, oder? Ja.
Hast du absolut recht über diese kleine Röstigabe, haben wir ja schon in der letzten Episode diskutiert. Vielleicht noch schnell, wir haben es in der letzten Episode sehr ausführlich gemacht, wirklich viel ist nicht passiert seither, aber wo es auch brodelt, ist in Basel. Und die haben jetzt gewonnen gegen Sion, wo ich jetzt finde, sie haben gut gespielt, ohne Zweifel, aber die Leistung darfst du auch nicht zu hoch heben, weil also Sion ist, überzeugt mich also gar nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Die haben jetzt auch, ich weiss nicht, wie viele Spiele nicht mehr gewonnen. Was hast du so für einen Eindruck, wie sich der Verein präsentiert, wie der Heiko Vogel das moderiert, wie der David Degen das gar nicht moderiert? Ja, so aus Florida.
Ja, also,
wie hast du
das gemacht? Ja, also ich habe viel gelesen und gehört natürlich. Also bei Sio übrigens hast du völlig recht, das ist ja unglaublich, was da passiert. Das ist tragisch. Aber das können wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Ich weiss nicht, bei Basel sind wie zwei Sachen. Ich sage erstens, sie werden immer noch locker zweit, bei dieser Aussage bleibe ich. Aber andererseits, es ist wirklich fast schon desaströs, wie sie sich präsentieren, was da passiert, wie, wenn du nachher lesest, nachher los ist, was der David Degen im Dezember gesagt hat, über Alex Frey, wie er ihm Treue geschworen hat, was gestern war, spielt heute keine Rolle mehr. Und ich glaube, der Club ist wirklich, ja, es ist extrem emotional, mit extrem vielen Pastor-Figuren, die eine Vergangenheit haben, wo immer wieder auftauchen. Der Marco Streller ist ja jetzt auch in die neue Sportkommission. Der Alex Frey ist schon dreimal zurückgekommen in X-Funktionen. Der David Degen hat die Karten gespielt, Emotionen rot-blau, blau-weiss, Ausspieler, Titel gewonnen. Ja, es ist extrem kompliziert und eben, da hörst du wahrscheinlich so viel den ganzen Tag, auch wenn du in der Stadt unterwegs bist. Und es ist schwierig, dort ruhig zu bleiben, glaube ich. Was mir dünkt, ein Punkt, den wir unbedingt besprechen müssen, der mir deine Meinung sehr interessiert ist, und ich bin sicher, du bist anderer Meinung als ich, aber ich finde, der David Degen darf doch jetzt nicht abtauchen. Das geht doch nicht. Er hat x-mal gesagt, wenn es brennt, bin ich da, ich bin der Captain auf der Kommandobrücke und jetzt noch kein Wort, einfach nichts. Er schickt Heiko Vogel vor. Natürlich kann man sagen, Positionsstärke vom neuen starken Mann. Aber es kann doch nicht sein, dass der David Degen einfach keine Stellung bezieht, nie in ein Interview gibt, nicht der PK auftaucht. Ich meine, ja, es brodelt wie ein Sau, auf Deutsch gesagt, und der David Degen sagt einfach nichts. Das ist ein No-Go, oder?
Ich verstehe den Punkt. Und ich verstehe auch unter anderem deinen, es ist nicht Vorgesetzte, dein Arbeitskollege, Benny Steffen von der NZZ, hat ja gerade mehrere Fragen am Heiko Vogel in die Richtung gestellt. Wieso stellt sich der David Degen nicht? Ich verstehe den Punkt. Ich habe mir dann dort, als ich die Pressekonferenz vom Heiko Vogel abgelost habe, habe ich mich schnell gefragt, wenn er jetzt bei anderen grossen Clubs an den Trainer entlassen wurde, hockt denn der Präsident immer gerade von den Medien? Es ist ja schon eigentlich ein bisschen Sportchef-Thematik.
Ich verstehe. Guter
und
Punkt.
Was man halt am Dave nicht, so wie du ihn nennst, der Dave, ihm nicht kann vorwerfen kann, dass er jetzt die ganze Zeit medial im Mittelpunkt hat wollen stehen und jetzt, was hart ist, nicht. Also er hat, glaube ich, einfach ein Blick-Interview gegeben in den letzten eineinhalb Jahren und sonst eigentlich nichts. Ich weiss nicht, ob die Basel-Zeitung mal noch ein Interview gehabt, aber er nimmt ja gar keinen Medientermin wahr. Er bevorzugt es, über die Club-eigenen Kanäle, Videos und Interviews zu machen und dann so den Medien oder der Öffentlichkeit zuzuspielen. Ja, also was ich wahrgenommen habe vom David Degen, er macht keine Instagram-Stories mehr. Sonst hat er ja immer gezeigt, wo er überall ist und macht und tut und Sachen. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass er gerade in seiner Kommunikationsstrategie etwas ändert. Ist halt jetzt sehr Social Media nerdig, aber.
Es ist natürlich so, er ist Präsident, er will sein Profil schärfen, er steht über den Ding und gleichzeitig weiss ja jeder, der sich mit dem FC Basel beschäftigt, dass er der starke Mann ist und eigentlich vieles, nicht alles, aber vieles entscheidet und wahrscheinlich auch, egal wer Sportchef oder Trainer ist, vielleicht ein bisschen mitredet. Natürlich gibt er die Aufstellung nicht vor, so weit gehe ich nicht. Im Gegenteil, er lässt den Trainer arbeiten, das ist mir schon klar. Aber er wird die Kaderplanung mitreden, wo es schlussendlich darum geht, Spieler aufzubauen und wieder zu verkaufen, damit so finanziell stimmt. Und darum finde ich, er ist schlussendlich der, der der in Verantwortung steht, er müsste sich ein bisschen mehr zeigen. Das würde ich immer, wenn ich sein Kommunikationsberater wäre, zwingend empfehlen. Wenn ich es wäre, würde ich ihm empfehlen, dass er in den Podcast von uns würde kommen. Dann kann er nämlich eine Stunde lang erzählen, ohne dass irgendwelche Journalisten, also wir, das näher zurechtschreiben, wie wir wollen. Hier kann er einfach reden. Okay, vielleicht muss man ihn manchmal vor sich selber schützen, aber er muss irgendetwas machen in der nächsten Zeit. Er muss irgendwo Stellung beziehen. Er muss nicht einen PK machen, wo er die ganze Schweiz kommt und alle zulassen und er unter Druck steht. Aber er muss irgendwo sich Zeit nehmen für ein Medium und halt die anderen Zeitungen, was auch immer, verärgern mit dieser Massnahme. Aber er kann nicht einfach schweigen. Jetzt sind so viele offene Fragen, offene Punkte. Und das ist das, was mich ein bisschen stört.
Was ich auch noch ein bisschen gestutzt habe, der Heiko Vogel hat ja noch erklärt, das hat sich übrigens da, seit wir das letzte Mal aufgenommen, der Kaderplaner ist ja weg, was aus meiner Sicht jetzt noch, also ohne Details zu kennen, sinnvoll, entweder hast du einen Sportchef oder einen Kaderplaner. Jetzt ist ja, also hat der Heiko Vogel ja so ein bisschen so begründet, mit seiner Verpflichtung braucht es ja nicht mehr. Aber Chef-Scout ist auch weg. Chef-Scout ist ja wahrscheinlich sowieso schon eh immer der David oder vielleicht auch sein Bruder, der Philipp Degen gewesen in den letzten Monaten. Und sie wollen jetzt so ein bisschen auf neuartiges Scouting setzen. Er hat da so ein bisschen am Rand gesagt, wegen Technologie und Zeug und Sachen. Was wollen die so Moneyball-mässig, für die, die das kennen, die romantische Geschichte in Amerika, wo das Baseball-Team nur aufgrund von Daten Spieler gefunden hat in der Versenkung, wollen die jetzt so irgendwie so die Richtung gehen, oder?
Das ist doch Blödsinn, Tobi. Weißt du, Degen hat vor ein paar Monaten gesagt, hat gelobt, Kaderplan, Chefscout, und ich finde ja wirklich, ich glaube, sie sind 28 und 29, die zwei, die jetzt müssen gehen. Also, die sind ja wirklich von neuer Generation, das sind nicht 55-jährige Scouts, die irgendwo auf Hinterplätze gehen, Spieler suchen, die sind bestens vernetzt, die sind modern, die denken, sie haben ja wirklich tolle Spieler ausgraben. Wer auch immer die ausgraben hat, aber es hat 10, 12 Top-Talente, europäische grosse Talente, die zum Teil noch gar nicht in der ersten Mannschaft sind, 16-jährige Franzosen und so weiter. Also, die haben, wer auch immer, einen tollen Job gemacht, das sind Bauernopfer, meiner Meinung nach. Und das stört mich, oder, dass vor ein paar Monaten sind die noch in den Himmel gelobt worden, jetzt kommt der neue Sportchef, Heiko Vogel, neue Kompetenzen, schickt die einfach weg, so wirkt es mindestens. Weil er jetzt der neue starke Mann ist, fair enough, das darf er machen. Aber eben, es ist so Hü und Hot, wieder eine neue Philosophie, eine neue Strategie. Es geht einfach nicht auf. Und klar, oder Heiko Vogel wird im Erfolg gemessen werden. Unter anderem daran, wer das als Trainer wird finden und präsentieren und ob das geigert. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, geigert in Zürich. Aber gleich, schlussendlich ist der David Degen der starke Mann und er muss jetzt dort irgendwo mal in die Verantwortung gezogen werden und Stellung beziehen, was er sich eigentlich dabei überlegt, wenn er vor ein paar Monaten die Leute in den Himmel lobt, aus einer entlässt. Mehrere, drei Personen jetzt. Und da finde ich schon, dass er jetzt Stellung beziehen muss. Auf das ist ja noch nicht gross eingegangen, oder?
Ich sehe den Punkt und ich finde auch dein Podcast-Argument super. Also Dave, Philipp, Simon, wer auch immer zulässt, kommen in den Podcast. Fände ich schön, wenn wir da mit dem David Degen eine Stunde lang über den FCB, seine Ideen, seine bisherigen Erfolge und Misserfolge könnten mal philosophieren und reden. Ich glaube aber nicht, dass jetzt, das ist halt ein bisschen, das sage ich jetzt, eigentlich müsste ich ja aus egoistischer Sicht sagen, er muss unbedingt vor den Medien stehen und er muss Interviews geben und weiss ich was. Aber ich glaube, in erster Linie muss er jetzt einfach Ruhe in den Verein bringen, weil ich komme wirklich langsam, ich bin ja da ein bisschen Krise erfahren als Fußballfan von Hamburg. Ich komme ein bisschen HSV-Vibes über. Wenn du einfach so ein grosser Club bist, so ein treue Fangemeinde und finanziell geht es relativ schnell den Bach daran. Man macht risikoreiche Moves. Plötzlich, mitten in der Saison, werden Leute oder eben mehrere Leute entlassen, neu ersetzt und so. Das kann dann auch ganz schnell mal so eine Hire and Fire für längere Zeit Mentalität geben, die nicht gesund ist für einen Verein.
Überhaupt nicht gesund, ja. Ja. Das ist, ja, aber, ist ein guter Vergleich mit dem HSV irgendwie, ja.
Ja. Aktuell ja nicht. HSV ist top. Für die, was nicht
mitbekommen. 3-0 in Rückstand gewesen.
Ja. Kannst du dir vorstellen, welche Halbzeit ich geschaut habe von diesen beiden?
In dem Fall die erste.
Ja.
Also, sie waren 3-0 hängen gewesen, haben noch 3-3 gespielt. Vielleicht für die, die die zweite Bundesliga nicht verfolgen, ja.
Genau. Ein Riesenspiel gewesen. Ultra attraktiv für eine zweite Liga. ich sage heute ein bisschen viel Ultra, finde ich. Aber sehr attraktiv für ein Zweitligaspiel. Und ich glaube, das zeigt, das macht mir eine Hoffnung, dass das Jahr könnte es wirklich klappen. Weil so Mentalitätsspiele sind in den letzten Jahren um die Jahreszeit oder die Zeit der Saison nicht dabei gewesen. Aber HSV interessiert die meisten wahrscheinlich nicht. Ich würde gerne zum Abschluss vom FCB und vielleicht auch von unserem Podcast noch etwas so ein bisschen, also vorlesen ist das falsche Wort, aber wir haben ja viele Basel-Fans geschrieben, wirklich viele auch nicht. Also die haben nicht gefunden, Vollidiot, was heisst da blau-weiss? Sie haben mir abgenommen, dass das wahrscheinlich ein Fehler ist, aber mich trotzdem nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich blau-weiss statt rot-blau gesagt habe. Und ich habe dann mit Bahnen auch zurückgeschrieben und der eine hat mir geschrieben, trotz aller Unruhe, Führungswechsel, Trainerwechsel und so weiter, bleibt man dem Verein treu und geht ins Joggeli in guten und in schlechten Zeiten oder wie man in Basel so schön sagt, bei Sonnenschein und Regen. Und ich finde das sehr schön aus fußballromantischer Sicht, dass der FCB so tolle Fans hat. Und ich würde es denen sehr gönnen, dass die bald wieder einen erfolgreichen FCB auf dem Feld sind und einen, der auf dem Feld Schlagzeilen macht und nicht neben dem Feld.
Ja, meine Worte. Die Super League braucht einen starken FCB auf Augenhöhe mit IB. Das wäre ein Traum, wenn wir das so gleich wie möglich wieder erleben würden. Und mir ist vorhin noch durch den Kopf, wo du das erzählt hast, wegen David Degen und Podcast. Ich meine, uns zu wählen, ist er ja grundsätzlich nicht unsympathisch, der Dave. Und ich glaube, das wäre eine sehr lustige Plauderstunde mit ihm. Wer weiss, gehen wir an. Vielleicht bringen wir es her. Die Chance ist auch ein bisschen, aber you never know.
You never know. Wir versuchen es. In dem Fall, Fabio, ich glaube, wir kommen zu einem Ende. Ich freue mich sehr auf eine fußballreiche Woche. Wir werden sicher in Kontakt bleiben und über die ein oder andere Szene schimpfen auf WhatsApp. Und wir hören uns nächste Woche wieder und werden dann über die ganzen Ereignisse von dieser Woche können reden. Ich freue mich sehr drauf.
Jawohl, ich fieber mit dem Neymar mit morgen Abend. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen, gute Woche.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.